Das war Fake Harry, Fake Happy, nicht Fake Harry, von Paramore hier im Revit Radio. 20.36 Uhr ist es jetzt.
Und wir begrüßen nun unsere Studiogästin Karin Krüger. Sie ist uns per Zoom zugeschaltet.
Hi Karin, hallo. Schön, dass du da bist.
Hallöchen, ihr Lieben, schön, dass ich hier sein darf.
Du, für alle, die dich nicht kennen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
Sehr gerne. Mein Name ist, wie ihr schon gesagt habt, Karin Krüger. Ich bin satte 25 Jahre alt mittlerweile und habe vor kurzem meinen Master in Psychologie abgeschlossen, darf mich also offiziell Psychologin schimpfen. Und genau, fange in einem Monat an, in der Bildungspsychologie meinen Doktor zu machen, also darf in die Forschung einsteigen.
Genau. Ja, was machst du denn da genau? Also bei deinem Doktor?
Das ist eine großartige Frage. Ich werde tatsächlich in einem Projekt arbeiten und mir da genauer anschauen, inwiefern Schülerinnen und Schüler die Instruktionsqualität von ihren Lehrkräften wahrnehmen und werde da dann verschiedene andere Variablen mit inkludieren und schauen, wie man das vielleicht beeinflussen kann oder worauf das vielleicht Auswirkungen hat. Werde also ja an den Schulen ein bisschen tätig sein und mir da angucken, wie die Kinder im Unterricht so unterwegs sind und genau, werde das dann für 3 Jahre lang machen.
Wir haben jetzt hier schon in der Sendung ziemlich viel über Prüfungsstress und diesen Druck gesprochen, den diese Prüfungen auch machen. Wie wirkt sich der aktuelle Leistungsdruck denn an den Universitäten und an den Schulen auf die psychische Gesundheit von zum Beispiel Studierenden oder Schülern aus?
Ja, das ist eine grandiose Frage. Ich fand es tatsächlich sehr spannend, als ich mich ein bisschen dazu eingelesen habe, dass vor allem die Beratungsstellen festgestellt haben, dass seit 2005, also als damals ja vom Diplom auf Bachelor-Master umgestiegen worden ist, dass da einige Leute mehr in die Beratung reingekommen sind, um sich zum Beispiel für Stress zu beraten oder auch aktiv irgendwie Prüfungsängste aufgezeigt haben. Das heißt, irgendwie scheint diese Aufteilung in Bachelor-Master schon für kleine Probleme gesorgt zu haben damals. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns zum Beispiel in Psychologie kann ich sehr gut nachvollziehen, dass diese Aufteilung zu diesem Problem geführt hat. Einfach weil bei uns zum Beispiel auch der Numerus Clausus eine große Angelegenheit spielt, sowohl im Bachelor als auch im Master. Mhm. Das heißt, die Relevanz von Noten ist einfach immer irgendwie da. Und ich glaube, das kommt natürlich immer ein bisschen auf den Studiengang an oder was man natürlich für sich vorhat. Aber ich würde schon behaupten, dass es sehr häufig der Fall ist, dass einige Leute sehr, sehr viel Wert auf ihre Noten legen und sich dementsprechend gerne und vielleicht auch ein bisschen zu viel stressen, wenn es dann um Lernphasen geht oder ja, selbst wenn man dann auch krank ist, dann vielleicht nicht in der Lage ist zu lernen, dann selbst dann sich immer noch stressen, was ihre Prüfungen angeht, obwohl es vielleicht noch nicht mal an denen liegt, dass man Probleme hat beim Lernen oder Probleme hat mit der Prüfung selbst. Genau, also da kam schon einiges an Stress anscheinend hoch über diese Umstellung und ich glaube auch, wenn man gerade in so einem jungen Alter ist, wie wir es sind und immer so ein bisschen die ganze weite Berufsfeld am Ende des Studiums, der Ausbildung oder der Schule oder was auch immer es ist, sieht, dann will man ja natürlich auch über die gesamte Zeit hinweg nichts verhauen oder versucht sich dann ja auch irgendwie Mühe zu geben oder alles dafür zu tun, dass man irgendwie in den Job kommt und das kann natürlich bei einigen auch extremst zu Sorgen und Ängsten führen und ja, diverse Probleme mit sich bringen.
Ja, also du hast ja gerade auch schon gesagt, Noten. Also was denkst du, welche Änderungen so im Unterricht und was auch Prüfungen angeht, könnten so den Stress ein bisschen reduzieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde tatsächlich da als Beispiel, ich habe meinen Master jetzt in Schweden gemacht und fand es sehr interessant zu sehen, wie die da auch zum Teil mit den Noten umgegangen sind, weil in Deutschland ist es ja größtenteils so, dass man ja benotet wird zwischen 1 und 6 und dann ja immer so mit schönen Dreierschritten dazwischen oder Viererschritten. Also es ist eine sehr aufgegliederte Notentabelle und ja, man hat da halt sehr, sehr viel Spielraum dann irgendwie in dem, was gut und was schlecht ist. Und da drüben war es zum Beispiel dann bei uns so, dass wir halt nur A, B, C, D, E, F hatten. Also es war schon mal ein bisschen darin reduziert und tatsächlich bei meiner Mitbewohnerin war es so, dass sie nur 3 Noten hatten. Also dass sie entweder nicht bestanden haben, bestanden haben oder gut bestanden haben. Und da allein daran hat man schon gemerkt, dass dass so einen gewissen Stress ja auch irgendwie rausnimmt, dass man nicht irgendwie jetzt auf eine Eins hinausarbeiten muss oder auf was weiß ich für eine Note hinausarbeiten muss oder ein Vier gewinnt macht, sondern es gibt halt viel, viel weniger Druck dahinter, eine gewisse Zahl zu erreichen, sondern es ist dann halt eher dieses, okay, ich will jetzt diese Prüfung bestehen und wenn ich den Anspruch an mich habe, dann mache ich es vielleicht sogar ziemlich gut oder was weiß ich, man versucht auf eine gewisse Note hinauszuarbeiten, aber es ist halt nicht mehr dieses, ich muss jetzt beim Teufel komm raus auf diese 1-0 kommen und muss 100 Punkte von 100 Punkten erreichen und muss mir jetzt wirklich jedes kleinste Detail von der Folie gemerkt haben, was einige kennen, absolut.
Ja. Oh, ja. Das heißt, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, was in Schweden zum Beispiel anders ist, du hast einfach weniger Staffelung und dadurch ist auch diese Differenz und diese Unterscheidbarkeit zwischen den Studierenden weniger krass und man muss sich weniger Druck machen, um auf eine besonders gute Note zu kommen.
Genau, ja.
Ja. Du hast mir jetzt meine nächste Frage schon so ein bisschen geklaut. Ich wollte dich genau gerade nach Schweden fragen. Und zwar, du hast jetzt eben schon gesagt, du hast deinen Master in Schweden gemacht und du hast schon so ein bisschen erzählt, was da im Notensystem anders ist. Gibt es noch andere Sachen, die Schweden anders machen, die vielleicht diesen Stress aus dem Studium, aus der Schule auch ein bisschen rausnehmen?
Mhm. Ja, ich würde da, falls die Zeit dazu ist, zwei Sachen tatsächlich ansprechen. Das eine ist, was ich sehr spannend fand, Pausen. Ich weiß nicht, wie es euch geht im Studium, aber ich finde, in Deutschland sind wir sehr schlecht darin, Pausen einzubauen und beziehungsweise auch generell schlecht darin, uns Pausen aktiv einzuteilen. Und das war so eine der größten Sachen, die mir damals aufgefallen ist, weil wir hatten dann immer 45-Minuten-Blöcke, also wir hatten dann auch immer anderthalb Stunden zwischen 10 und 12 beispielsweise. Und dann haben wir 9:45 angefangen, bis um 11 hatten wir dann eine Einheit, dann hatten wir eine Viertelstunde Pause und danach hatten wir wieder 45 Minuten Einheit. Und es war so interessant zu sehen, wie viel mehr aufnahmefähig man gewesen ist nach dieser Pause, dass man sich dann auch nochmal einen Kaffee holen konnte und sowas und dass man dazwischen dann auch einfach nicht mal ein bisschen Luft holen konnte, was dann natürlich ja auch die Folge hat, dass man um einiges mehr irgendwie während der Stunde ja auch lernt und dann nicht im Nachhinein noch irgendwie nachholen muss. Und was auch sehr interessant war, war, dass sehr, sehr viele Dozierende auch sehr darauf gepocht haben, dass wir Pausen machen. Also sie haben uns dann wirklich zum Teil dann irgendwie dann aus dem Zimmer geschmissen und waren so, Leute, ist jetzt Mittagspause. Genauso wie wir auch immer zwischen 12 und 1 Uhr beispielsweise gar keine Veranstaltung hatten, sondern immer Mittagspause fest eingeplant war. Und das, finde ich, ist tatsächlich eine Sache, die in Deutschland mir zum Teil so ein bisschen fehlt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hat man immer so zwischen 12 und 1 dann so eine halbe Stunde irgendwie reingequetscht bekommen zwischen den Vorlesungen und versucht sich gerade noch so irgendwie ein Brötchen reinzupfeifen und ist dann zur nächsten Vorlesung gehetzt. Und das fand ich dann um einiges angenehmer, als es dann so ein bisschen entzerrter geworden ist. Aber es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Unis an, ob die das überhaupt umsetzen können, zum Beispiel mit dieser Viertelstunde Pause. Vor allem, wenn man halt nicht eine Campus-Uni hat, dann ist es ja quasi unmöglich, eine Viertelstunde ans andere Ende der Stadt zu radeln. Genau, und was ich auch noch sehr wichtig finde und was auch gerne erwähnt wird, wenn es gerade um Stress bei Studierenden geht, ist die Finanzierung. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man BAföG hat in Deutschland, da gibt es ja auch nur ein paar Leute, die das haben und ein paar Leute, die es auf jeden Fall auch bräuchten oder sich damit einigen Stress sparen könnten. Und da haben die Schweden tatsächlich ein sehr, sehr gut laufendes Prinzip, dass einfach jeder, egal was für einen Hintergrund die haben, bekommt ungefähr 1.000 Euro im Monat. Davon ist ein relativ großer Teil nur ein Darlehen, aber halt auch ein gewisser Teil ein Stipendium. Und dementsprechend mit einem Taui im Monat kann man sich, glaube ich, schon einiges leisten und auf jeden Fall eine Wohnung schon mal holen. Und das kriegt man dann für 6 Jahre maximal. Und darüber hat man schon mitbekommen, dass sehr, sehr viele Studierende auch um einiges entspannter waren und einige Leute halt auch viele Möglichkeiten dadurch bekommen haben, überhaupt studieren zu können, was ja in Deutschland zum Teil ja einfach durch gewisse soziale Probleme dann ja auch gar nicht möglich ist. Oder was weiß ich, man muss halt dann irgendwie gucken, dass man neben dem Studium, was ja eigentlich ein Vollzeitstudium ist, dann noch irgendwie 3 Nebenjobs reinquetschen, damit man sich irgendwie gerade über Wasser halten kann.
Ja, ich glaube, das kennen viele von uns. Ja,
da haben wir auch einige, auch von unseren Kommilitonen.
Genau. Jetzt haben wir schon sehr viel über diese systemische Ebene gesprochen, was eigentlich eventuell in der Bildungspolitik besser laufen könnte, Stichwort andere Notensysteme, Stichwort andere Finanzierungsmodelle. Jetzt leben wir dummerweise halt erstmal in dem System, in dem wir gerade leben. Was hast du an Tipps für Studierende, wie wir selber uns die Situation vielleicht ein bisschen erträglicher machen können? So Stichwort Stressmanagement, Stichwort besserer Umgang mit dem Leistungsdruck.
Ja, total. Ich glaube, da hat Lisa tatsächlich schon einige sehr gute Punkte angebracht, wenn es darum geht, sich gesunde Routinen aufzubauen. Ich weiß, es ist immer so der Der Standardsatz, der fällt, dass man halt immer sagt, so, ja, habt einen guten Schlafrhythmus, Schlafhygiene ist unglaublich wichtig. Das ist auch in der Klinik gefühlt immer das Erste, was angesprochen wird. Hat man eine gute Schlafhygiene? Ja oder nein? Braucht man vielleicht noch irgendwie etwaige Mittel, damit das in der, also damit man das machen kann oder damit man gut schlafen kann? Was natürlich dann auch reinspielt, ist Sport. Gerade in Klausurenphasen ist es unglaublich wichtig, irgendwie zwischendurch sich Sport einzubauen. Und das hat zwei Gründe. Das erste ist natürlich, dass es halt unglaublich schön ist, wenn man mal den Kopf irgendwie an was anderes orientieren kann. Also bei mir persönlich, wenn ich zum Beispiel joggen gehe, dann bin ich so außer Atem und eigentlich die ganze Zeit nur innerlich am Abkotzen, weshalb ich jetzt joggen gehe, dass ich an wirklich nichts anderes mehr denken kann. Und was dann natürlich noch ein Vorteil ist, ist, wenn man die ganze Zeit unter Stress und unter Druck steht, hat man so viel Adrenalin über die ganze Zeit dann aufgebaut und so viele Stresshormone in sich, dass dann dieser Sport halt auch dafür sorgt, dass man das so ein bisschen runterreguliert und halt alles so ein bisschen abgebaut wird und man danach mit ein bisschen frischeren Kopf wieder an die ganze Materie sich zurücksetzen kann, wenn man möchte. Das heißt, sich so ein bisschen Sportfreiraum bieten oder generell ein bisschen Raum machen für ein bisschen Me-Time ist immer sehr wichtig. Und was ich vielleicht auch gerne einfach noch sagen wollen würde, neben den Gewohnheiten, manchmal ist es auch einfach so unglaublich wichtig, sich zu reflektieren in der Art, wie man in der Prüfungsphase ist oder was einem gut tut und was einem nicht so gut tut. Bestes Beispiel ist, wenn man zu einer Prüfung fährt oder so und man merkt, es tut einem überhaupt nicht gut, da irgendwie eine Stunde vorher mit sämtlichen Kommilitonen und Kommilitoninnen zu stehen und darüber zu diskutieren, was man noch hätte machen können und dass man gerade voll in die Panik verfällt oder so, dann kommt halt quasi zur letzten Minute erst zur Prüfung gelaufen oder baut euch wirklich eine Routine auf am Anfang vom Semester und sagt euch, okay, ich stehe morgens immer um 8 auf und dann mache ich 4 Stunden, habe 2 Stunden Pause, keine Ahnung wie. Und natürlich auch vor allem die Erwartungen oder die Prioritäten so ein bisschen setzen. Also sich zu sagen, wenn ich mir jetzt so eine Gewohnheit hier aufbaue, was ist eigentlich mein Ziel dahinter und wie kann ich mir sagen, dass ich erfolgreich gewesen bin? Also ist es jetzt wirklich wichtig für mich, diese 1-0 in der Prüfung von dem Fach, das mich eigentlich so null die Bohne interessiert, will ich das wirklich haben oder sind das jetzt gerade, was weiß ich, meine Eltern, die da jetzt in meinem Kopf sprechen oder sind das jetzt Erwartungen von außen, die ich eigentlich gar nicht erfüllen will, dann kann man sich ja zumindest schon mal ein bisschen beruhigen und sagen, das ist gar nicht mein Fach. Ist okay, wenn ich das vielleicht mit einer 4 gewinnt bestehe oder sowas und sich darüber schon mal so ein bisschen Druck irgendwie nehmen und genau, halt einfach sagen, was einem wichtig ist, was einem weniger wichtig ist und damit schon mal irgendwie lernen, umzugehen und zu arbeiten.
Ja, das sind auf jeden Fall schon mal gute Punkte. Danke für deine Einschätzung bis hierher, Karin. Genau, wir machen jetzt eine kleine kurze Musikpause mit Sonderschule und Bist du glücklich, bevor wir dann mit dir über die Stigmatisierung von mentaler Gesundheit bei jungen Menschen sprechen.
Bis gleich. Das war Bist du glücklich von Sonderschule. 20.52 Uhr ist es jetzt hier bei Rabbit Radio und bei uns im Studio ist gerade wieder Karin Krüger zugeschaltet. Sie hat in Schweden ihren Master in Psychologie gemacht und bereitet sich gerade auf ihren Psychologie-Doktor vor.
Und mit ihr sprechen wir jetzt über das Thema Stigma von psychischer Gesundheit, speziell bei jungen Leuten. Darüber hat sie auch ihre Masterarbeit geschrieben.
Ja, Karin, erstmal dieses Thema Stigma von psychischer Gesundheit. Klingt jetzt erstmal ganz schön sperrig. Kannst du uns das vielleicht einfach in einfachen Worten einmal kurz erklären, was das heißt?
Sehr gerne. Finde ich auch sehr wichtig, dass man das überhaupt erstmal so gehört hat, weil ich glaube, manchen Leuten ist es gar nicht bewusst, dass es vielleicht sogar ein Ding ist. Stigma insgesamt beschreibt, dass eine gewisse Form von Diskriminierung oder eine Benachteiligung oder eine sehr, sehr negative Perspektive auf ein gewisses Thema vorherrscht. Besonders bei der mentalen Gesundheit unterteilt man das eigentlich immer so in 3 verschiedene Arten von Stigma. Es ist halt immer dieses wunderschöne in Konstrukten arbeiten in der Psychologie, aber es hilft manchmal, glaube ich, so ein bisschen das irgendwie zu verstehen oder einzuordnen. Es fängt dann meistens dann immer so auf einer sehr, sehr übergeordneten, großen strukturellen Ebene an, die aber weniger relevant ist für uns jetzt. Aber was man so oder so von sich ja vielleicht auch schon kennt oder in der Umwelt kennt, ist das sogenannte soziale Stigma. Also inwiefern mentale Gesundheit oder auch das Hilfesucheverhalten in Bezug auf mentale Gesundheitsprobleme sprich in eine Therapie gehen, inwiefern das zum Beispiel in der sozialen breiten Menge irgendwie wahrgenommen wird. Also ist es was Gutes, ist es was Schlechtes? Meistens habe ich das Gefühl, ist es halt immer noch eher negativ wahrgenommen oder negativ konnotiert. Oder meistens ist es negativ konnotiert. Und umgekehrt gibt es halt auch das Selbststigma, was eigentlich in der Theorie eine sehr internalisierte Variante ist von dem, was man außen immer so mitbekommen hat. Dementsprechend läuft das dann darauf hinaus, dass man halt irgendwie von außen immer so dieses Bild von mentaler Gesundheit oder mentalen Problemen irgendwie immer wahrnimmt und das dann irgendwann auf sich selbst projiziert. Also zum Beispiel sagt, okay, würde ich mir jetzt Hilfe suchen, dann wäre ich weniger intelligent zum Beispiel oder weniger selbstständig oder kann nichts oder bin schwach. Mhm. Und das sind alles so verschiedene Punkte, die in Stigma reinfallen und das Ganze auch zum Problem machen.
Und wie kann man dann damit umgehen? Also wie lernt man damit umzugehen?
Ich glaube, das Erste ist erstmal wieder, dass man das realisiert. Also dass man vielleicht auch für sich festhält, okay, weshalb habe ich diese Gedanken überhaupt? Weshalb denke ich, dass ich schwach bin oder vielleicht auch weniger intelligent bin, wenn ich in eine Therapie gehen sollte? Weil eigentlich ist es nicht so, wenn du in eine Therapie gehst, dass dann erstmal die IQ-Punkte fallen oder dass du dann vielleicht dein Sudoku nicht mehr schaffst oder so, sondern ja, es hat in dem Sinne ja nichts mit deiner Intelligenz oder so zu tun. Und umgekehrt finde ich es eigentlich immer noch viel, viel stärker, wenn man in eine Therapie geht, gerade gegeben dessen, dass man halt selbst ja eigentlich immer mit einem Leid dasteht. Also man hat ja, wenn man mentale Gesundheitsprobleme hat, hat man ja irgendwas, worunter man leidet oder womit man ein Problem hat. Und dann mit diesem Problem plus eventuell einem Umfeld, die einem dauerhaft versuchen zu vermitteln, dass das irgendwie blöd ist, in eine Therapie zu gehen, sich da durchzuboxen und zu sagen, ey, wisst ihr was, mir geht's gerade schlecht und ich versuche einfach Hilfe zu holen und mich irgendwie wieder wohlzufühlen in meiner Haut und in dem, wie ich in der Welt agiere, das finde ich tatsächlich um einiges stärker, aber das muss man sich auch erstmal bewusst machen und dafür braucht man halt vielleicht dann auch ein paar Leute, die man kennt, die vielleicht auch selber schon in Therapie waren oder sich Hilfe geholt haben, die einem dann auch sagen, jo, mach es, tu es, ist gut, hilft dir. Also sich eben die richtigen Unterstützungen zu suchen einfach.
Du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Wir hören ja jetzt gerade auch in den sozialen Netzwerken immer mehr und auch so im Freundeskreis ist es super wichtig, über mentale Gesundheit zu sprechen, gerade auch in unserer Altersgruppe. Aber warum eigentlich?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Erstmal ist natürlich so unser Alter, man steht so ein bisschen zwischen den Stühlen. Von wegen, man hat gerade irgendwie so ein bisschen das Elternhaus verlassen und geht jetzt über in das eigene Erwachsenenleben beispielsweise. Da sagt man, dass das so die Phase ist, wo man mit den größten Vulnerabilitäten eigentlich konfrontiert wird, die es im Leben so gibt. Also man versucht ja irgendwie zu lernen, erwachsen zu werden, schließt die ersten Versicherungen ab vielleicht oder versucht eigenes Geld zu verdienen und irgendwie klarzukommen. Und an diesem Punkt geht es einem vielleicht dann auch einfach nicht gut. Und da dann anzusetzen und sich Hilfe zu suchen und sich wieder besser zu fühlen und halt auch, wie du ja vorhin schon gesagt hast, Lisa, sich halt auch Strategien fürs Leben ja mitzunehmen. Also dass man in weiteren Fällen, wenn es einem dann wieder schlecht geht beispielsweise oder wenn es einem auf andere Arten und Weisen schlecht geht, dass man dann wieder mit so einem Strategiekasten um die Ecke kommen kann und sagen kann, ey, ich weiß, das und das fühlt sich nicht gut an. Ich versuche mich jetzt irgendwie anzupassen oder versuche mir jetzt eine neue Strategie anzueignen oder wie auch immer, dass man halt einfach lernt, mit der eigenen psychischen Gesundheit umzugehen und das irgendwie zu bearbeiten, zu behandeln und sich zu verbessern oder sich zu sich zu genesen in dem Sinne. Das ist unglaublich wichtig und je früher man das lernt, desto besser ist es, gerade weil halt in unserem Alter und in dem jüngeren Alter des Erwachsenseins halt auch so hohe Prävalenzen beziehungsweise so hohe Auftretenswahrscheinlichkeiten sind von mentalen Gesundheitsproblemen, dass es halt unglaublich wichtig ist, dass wir halt auch anfangen, uns dann Hilfe zu suchen, bevor es halt zu lange dauert oder bevor man zu lange mit einer Störung irgendwie durch die Welt wandelt.
Also siehst du quasi auch positive Veränderungen darin, wie wir heute über mentale Gesundheit sprechen, im Gegensatz zu zum Beispiel unseren Eltern?
Oder? Definitiv. Definitiv. Ich glaube auch, beziehungsweise nicht glaube, es gibt ja, wenn man auf YouTube zum Beispiel guckt, gibt es ja mittlerweile von den Öffentlich-Rechtlichen so, so viele mehrere Kanäle, die mentale Gesundheit ansprechen und versuchen, darüber aufzuklären. Und das ist ja schon mal ein unglaublich großer Schritt, dass man überhaupt erstmal lernt, was ist eigentlich mentale Gesundheit? Ich meine, das hatten wir in der Schule nie. Man hat nie über mentale Gesundheit geredet. Man hat immer irgendwie vielleicht über Sexualgesundheit geredet oder Ähnliches, aber mentale Gesundheit kam nie vor. Und dann erstmal zu lernen, okay, mentale Gesundheit ist ein Ding und es ist nichts Verrücktes, das ist nichts, womit man direkt irgendwie, was weiß ich, als was weiß ich dann irgendwie betitelt wird oder Material für einen Horrorfilm wird oder so, sondern es ist was komplett Normales. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt und es ist zum Beispiel so, dass jeder oder mehr als jeder vierte Erwachsene in Deutschland im Jahr an irgendeiner Form von mentalen Gesundheitsproblematik leidet und das sind beim besten Willen nicht wenig. Und dass man da dann halt das so aufbauscht oder da dann so ein ja so Probleme oder solche Barrieren dann irgendwie erzeugt, dass Leute sich dann Hilfe suchen, ist unglaublich problematisch und da ja, da ist einfach der öffentliche Diskurs unglaublich wichtig und hilfreich und dass man halt mehr darüber lernt, sehr, sehr hilfreich.
Sorry.
Alles gut. Ich wollte jetzt noch fragen, also öffentlicher Diskurs, was können wir alle, also Studierende, Dozenten und auch Universitäten tun, um dieses Stigma so ein bisschen abzubauen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was manchmal sehr schön ist oder sehr hilfreich ist, ist, je nachdem, wozu man sich natürlich traut oder was man gerne macht, entweder halt den Raum schaffen, auch allgemein in Universitäten oder auch was weiß ich, in Städten oder so. Ich meine, da gibt es ja schon Selbsthilfegruppen, aber vielleicht auch irgendwie Räume schaffen, wo man halt mehr Erfahrungen austauschen kann und dann einfach lernen, dass mentale Gesundheit jeden betreffen kann. Also dass es nicht irgendwelche gewissen Gruppen sind, die davon mehr oder weniger betroffen sind, sondern dass man halt viel, viel mehr in den Austausch kommt und sich einfach öffnet oder halt auch die Räume findet, sich zu öffnen. Es ist natürlich nicht leicht, wenn man das Gefühl hat, man wird schief angeguckt jetzt gleich, wenn man seine Geschichte teilt, das dann einfach so in der Öffentlichkeit zu machen. Aber wenn man einen Raum dafür schafft, wo es halt gut und sicher ist, das zu tun, dann ist es unglaublich toll. Und auch gerade in Freundesgruppen, wenn man da irgendwie merkt, so okay, man hat vielleicht ein paar Leute, mit denen man das super austauschen kann oder mit denen man sich irgendwie super als Front quasi präsentieren kann, dass man das vielleicht auch in einer etwas größeren Freundesgruppe mal endlich diskutieren kann, dann ist das großartig. Also dass man es halt irgendwie versucht anzusprechen, zu teilen, vielleicht auch spielerisch zu machen. Es gibt einige Spiele, die darauf auch zum Beispiel ja hinzielen, dass man sich zum Beispiel über die eigene mentale Lage zum Beispiel auch austauscht. Und das kann ja unglaublich hilfreich sein.
Alles klar. Ganz, ganz lieben Dank dir, Karin, für dieses Interview. Super coole Tipps, super coole Insights. Wir machen jetzt nochmal weiter mit Musik für euch. Hier kommt Add Up My Love von Clairo.